Gut. Okay, mein Name ist Arthur Teres. Heute für OpenSUSE bzw. Puavo GmbH, da kommen wir gleich, was die sind. Aber mein Titel für meinen Vortrag ist Open Source in Schul-IT in Großformat, also mit vielen Schulen, Organisationen und wie wir das machen. Also erst kommt so eine Einführung, eine ganz kurze Firmengeschichte und dann gehe ich zu den Besonderheiten der IT in den schulischen Umgebungen. OpenSUSE kommt aus Finnland, ich auch. Ich wohne allerdings schon über 10 Jahre in Deutschland und da vergleiche ich etwas wieder, wie wir sehen, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den zwei Ländern und besonders in den schulischen Umgebungen. Vorteile der Open Source sind wahrscheinlich für viele hier eher schon klar, aber vielleicht ein paar Punkte dazu. Und dann gehe ich zu Puavo, das ist unsere Linux-Distribution, wir haben ein eigenes und auch die Gesamtlösung für Schulen, inklusive diese Verwaltung und Cloud-Dienste. Etwas über Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit, Herausforderungen und Lösungen dafür. Und ganz am Ende, was nicht direkt mit dem Puavo was zu tun hat, in Finnland gibt es diese Linux-basierte Prüfungsumgebung. Das ist national für alle Abschlusslösungen nach dem Gymnasium, also für ein Abitur wird eine Linux-basierte Umgebung verwendet. Und dann sage ich ein paar Worte darüber. Es ist jetzt 21 Jahre her, hat ein Lehrer-Ehepaar in Finnland eine Firma gegründet, die waren einfach unzufrieden, wie der IT läuft dort. Und da haben wir eine Firma gegründet und angefangen, das zu entwickeln. Und daraus ist jetzt eine IT-Gesamtlösung für Schulen entstanden. Wir waren lange nur in Finnland tätig, aber jetzt seit 3 Jahren in Deutschland haben wir auch hier Kunden, ein paar in der Schweiz. Insgesamt ist das jetzt aktuell bereits über 40.000 verwaltete Desktops und Laptops, wo auf allen von denen also eben Linux und Open Source Software läuft. Wir haben so etwa 20 Mitarbeiter, ein paar so Azubis, Projektmitarbeiter dazu, die das managen und entwickeln. Und seit 2 Monaten haben wir jetzt eine Niederlassung in Deutschland, der heißt Puavo GmbH, OpenSUSE OÜ ist der Mutterunternehmer. Dieses Bild ist schon etwas alt, also da sind jetzt nicht alle aktuellen Mitarbeiter dabei, aber auf jeden Fall, das ist in Jyväskylä, wo in den mittleren Finnland unser Hauptsitz ist, das Bild aufgenommen worden. Also was ist dann Puavo? Das ist erstmals die IT-Gesamtlösung, wo diese Puavo OS, die Linux-Distribution, beinhaltet. Puavo Web ist dann die Web-Oberfläche für Geräte und Benutzermanagement. Dann haben wir noch Cloud-Dienste dazu und Support natürlich. Und genau die zwei Hauptkomponenten sind dann diese Puavo OS, basiert auf Debian GNU Linux. Und das ist für schulische Umgebungen angepasst. Und dann ist der Puavo Web, ist die Web-Oberfläche für Geräte und Benutzermanagement. Und beide von diesen Komponenten sind freie Open-Source-Software seit 2010, also nicht ganz von Anfang an, aber auf jeden Fall schon eine gute Weile, also GPL Version 2 oder neuere. Und die Entwicklung findet öffentlich in GitHub statt. Aber die Entwickler sind angestellt, denn bisher war die Beteiligung von der Community relativ gering. Wir waren jetzt auch vielleicht auch nicht ganz so gut erreichbar und ansprechbar schon, aber sag mal, das ist jetzt vielleicht nicht so ein Projekt, wo man das jetzt so leicht an der Community da reinkommt. Und genau, auf jeden Fall, der Code ist da und hier diesen Vortrag zeige ich dann mehr auch von dem Konzept und was man damit alles machen kann. Also in Schulen in Finnland haben wir schon auch Kunden von Süden bis Norden, das ist über 1000 Kilometer lang das Land. Ungefähr ein Drittel der Gemeinden nutzen mindestens einen Teil von unserer Software. Also manche haben so ein Gesamtkonzept mit Schulserver und Dienste, manche haben nur ein paar Laptops da. auf jeden Fall aktuell, was die Schulen kaufen für neue Geräte. Wir haben dort, weil wir auch Geräte verkaufen, solche Teile wie das hier, gebrauchte Laptops, die refurbished sind, und haben wir so aktuell einen 25% Marktanteil. In den deutschsprachigen Raum haben wir einen Rahmenvertrag im Landkreis Harz seit 2021. Da sind jetzt aktuell so etwa 40 Puavo-Schulen, und dazu Cloud-Dienste haben wir Nextcloud, Collabora Office, E-Mail für die alle Schüler da und Lehrer natürlich auch, und Videostreaming mit PeerTube. Dann haben dieselbe Beispiel Videokonferenz mit Jitsi, das kommt nicht von uns, aber das ist dann integriert natürlich in diese Lösung. In Stadt Magdeburg haben wir einen guten Anfang, so etwa 10 Schulen, 2.000-3.000 Laptops, und in Schweiz gibt es einzelne Schulen, da ist ein örtlicher Anbieter, der das anbietet und mit uns zusammenarbeitet. Und wie eben so gesagt, also wie die Kunden sind weit entfernt, also Fernwartung ist so wichtig, das machen wir quasi von Anfang an, seit 20 Jahren, und darüber später ein paar mehr Worte. Aber gehen wir zu den IT in den Schulen, also Besonderheiten. Da haben wir Benutzer von sehr unterschiedlichen Alter und sehr unterschiedlichen IT-Kenntnissen. Also die Schüler zwischen 6 bis etwa 19 Jahre in den Berufsschulen. Lehrer, auch eine große Spanne. Manche sind IT-Lehrer, kennen sich gut aus. Viele kennen sich weniger gut aus mit dem IT. Und dann hat man noch diese verschiedenen Fächer mit sehr diversen Softwarebedarf. Dann hat man oft wenige Geräte als Anzahl Personen, allerdings auch nicht immer. Deswegen sind irgendwie zwei Alternativen wichtig. Entweder hat man, jeder hat ein eigenes Gerät, oder man hat, sagen wir mal, 100 Geräte und 1000 Schüler, und die Geräte werden geteilt. Also man braucht in gewisser Weise zwei Konzepte. Budget ist oft eingeschränkt in den Schulen. Es gibt oftmals eine Mischung von unterschiedlichen Geräten, sind häufig veraltet, schlecht gepflegt und sowas, als man in die Schule kommt. Also auch wenn wir irgendwie Schulen neu ausstatten, da kann es sein, dass da sind 15 Jahre, 20 Jahre alte Computer, die kaum jemand mehr benutzt. Und natürlich gibt es Schulen, die wirklich eine Top-Ausstattung haben, alles von Neueste, was da gibt. Auf jeden Fall, es ist sehr variiert. Und oftmals haben die einen Mangel von Fachpersonal für die Anschaffung und Verwaltung der IT-Infrastruktur. Relativ typisch für Schulen, gibt es da auch große Unterschiede. Wie sehen wir das der Entwicklung der Schul-IT in den letzten 20 Jahren? Es ist mehr und mehr gegangen von Computerkabinetts zu mobilen Geräten. Also hier haben wir ein Bild von den relativ modernen Computerkabinetts schon mit Bildschirmen. Das ist auch aktuell in Nutzung. Auf jeden Fall vor allem in Finnland, kaum eine Schule hat sowas mehr. Also das sind so Laptops, das sind eher Tablets. Man geht mit denen rum, man nimmt die Geräte auch zu Hause. Also das muss das natürlich das System berücksichtigen. Entwicklung der Netzwerke ist natürlich, und Internet ist enorm gewesen in den letzten 20 Jahren. Man ist mehr von den lokal installierten Software zu Webservices gegangen. Einführen in digitalen Lernmaterial und Medien. Viele Bücher sind jetzt mittlerweile in der Internet. Man benutzt Videos, Videobearbeitung, da kommen einfach viele Sachen haben sich geändert. Und von IT-Unterricht, also dass man hat bestimmte Unterrichtsstunden mit IT, ist man mehr gegangen zu IT als Werkzeug im Schulalltag. Und das, aber wenn man das noch nicht gemacht hat, das sollte auf jeden Fall das Ziel sein. So sehen wir es auf jeden Fall. Der IT ist nicht der Zweck in sich, das ist ein Werkzeug, so dass man gut unterrichten kann. Was ist dann unser Ziel in den Schulen? Es hat eigentlich nicht sehr viel daraus geändert in den 20 Jahren. Wir wollen eigentlich ein durchgehendes Konzept für alle Schulformen von der Grundschule bis zum Gymnasium und Berufsschule, der zuverlässig ist, intuitiv bedienbar ist, zentral administrierbar und gut skalierbar. Und die Benutzer sollten jetzt nicht belastet durch Updates. Da ist einfach unakzeptabel, wenn irgendein Gerät sagt, jetzt wird aktualisiert, bitte 15 Minuten warten. Automatische Backups und datenschutzkonform. Und ja, viele Anwendungen sollten schon vorhanden sein. Schul-IT in Finnland und Deutschland. Also da gibt es natürlich viele Gemeinsamkeiten. Diese schulische Umgebung mit ihren Besonderheiten, wo was war von vor ein paar Slides, ist sehr ähnlich. Aber es gibt schon auch Unterschiede, was wir sehen. In Finnland haben wir überwiegend oder mehr und mehr das Modell, das hat ein Gerät pro Schüler, das kommt teilweise auch daraus, dass beispielsweise Gymnasien sind auch verpflichtet und eigentlich alle Schulen sind verpflichtet, die Material für die Schüler anzubieten, was die brauchen. Und wenn die wollen beispielsweise digitale Bücher in den Internet nutzen, die müssen ein Gerät anbieten, mit dem man diese Bücher verwenden kann. Sei das dann ein Laptop oder Tablet, da haben die eine Wahl. Auf jeden Fall, da hat man mehr und mehr den Situation, dass wir haben ein Gerät pro Schüler, jeder hat ein eigenes. Und gerade, man macht auch Hausaufgaben damit. Man muss das Gerät nach Hause mitnehmen können, deswegen überwiegend mobile Nutzung. In Deutschland haben wir, das geht auch in der gleichen Richtung, aber hier gibt es noch viel mehr Schulen, die wollen eigentlich ein Computerkabinett haben und da Geräte dort haben, sei das dann Desktops oder Laptops und dann auch oder Laptops in den Ladewagen. Man kommt in der Schule oder in der Unterrichtsstunde und dann nimmt man eine davon. Oder eben Tablets, iPads sind sehr hier in Deutschland sehr beliebt. In Finnland ist mehr oder weniger sehr vieles in den Web gegangen, also was wir auch lokal Software in unseren Systemen haben, das spielt weniger und weniger eigentlich eine Rolle. Die benutzen meistens den Webbrowser. In Deutschland spielt das weiterhin etwas mehr die Rolle, obwohl die Richtung die gleiche ist. Und was eigentlich in Finnland für uns wenige vorkam, und das war auch neu mit den deutschen Kunden, da hat fast jede Schule gesagt, ja, wir brauchen eine Lösung, dass der Lehrer kann gucken, ach, was macht der Schüler mit seinem Computer und steuern und so und dann diese Bildschirme da vorne zeigen und so weiter. Also das in Finnland war mehr das Konzept, ja, der Lehrer geht in der Schule, in der Klasse rum und kann auch dort sehen, ach ja, bitte da nicht spielen. Ja. Aber auf jeden Fall hier wurden viel mehr erwünscht, dass wir eine technische Lösung dafür haben. Haben wir natürlich berücksichtigt, inzwischen bieten wir dann Veyon an dafür. In Finnland zum Beispiel viele Schulen haben Google Education und sind, ja, ganz benutzen Google Education. In Deutschland hat man eigentlich in der Cloud mehr Fokus auf Datenschutz. Es gibt viel mehr hier, die sagen, ach ja, wir wollen eigentlich das internationale Anbieter nicht. Da wollen wir einen europäischen Anbieter, wo wir wissen, wo die Daten liegen. Genau, also das ist dann, ich sehe das eigentlich gerade für Open-Source-Anbieter eine große Chance, weil dann wird gerade was gewünscht, was auf den Open-Source bereit angeboten werden kann und auch wirklich als Dienstleistung. Was sind dann die Vorteile der freien Open-Source-Software gerade in den schulischen Umgebungen? Wir haben die vier Freiheiten, die wahrscheinlich wir alle hier kennen, verwenden, verstehen, verbreiten, verbessern. Ich finde, das ist ein gerade passender Ansatz für Bildungswesen und Pädagogik. Auch wenn, sagen wir mal, vor allem in der Grundschule, die Grundschüler selber oder die Lehrer sehr selten irgendwas in den Code nachgucken oder irgendwas da verbessern, wenn die wachsen mit diesem Ansatz, dann später in der Berufsschule, Universität, spielt auch dieser Teil eine Rolle. Und auf jeden Fall, das kann man frei verwenden, wenn man irgendwas gut gefunden hat, kann man das verbreiten, anderen Kollegen empfehlen. Also, passt ganz gut. Kann man Hersteller-Logins vermeiden? man kauft nicht Lizenzen, man kauft Support und Dienste. Und wenn die jetzt nicht passen, dann können die bei Bedarf neu ausgeschrieben werden. Wir sehen auch einen Nachhaltigkeitsaspekt mit Open Source. Geräte können oft länger betrieben werden. Je nachdem natürlich, was man tut, aber da kommt äußerst selten irgendwelche so Hackpunkte, dass ja, jetzt müssen wir alle Geräte erneuert werden, weil unsere neue, nächste Version von Betriebssystem unterstützt diese Modelle nicht mehr. Also generell kann man länger betreiben, natürlich auch nicht ewig. Und was man in Lizenzkosten gespart hat, kann man am besten Fall woanders investieren. Benötigte Anpassungen machen zu lassen, vielleicht die Projekte unterstützen, in eine Weiterbildung investieren, was oft fehlt. Und es ist eine gute Grundlage für Datenschutz. Datenschutz ist natürlich auch die Implementierung, Konfigurierung, Dokumentierung, wie man das Software einsetzt. Auf jeden Fall bietet Open Source da eine gute Grundlage. Man hat die Möglichkeit zu wissen, wo sind unsere Daten. Freie und Open Source Software in Deutschland sehen wir auch zunehmend Schritte in den öffentlichen Raum und freie Software zu fördern. Ein paar Beispiele sind auch in einer ganz hohen Ebene in den Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung steht, Entwicklungsaufträge werden in der Regel als Open Source beauftragt. Die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht. Und auch viele Empfehlungen, wie weit das oft dann in der Praxis umgesetzt wird, ist unterschiedlich. Es gibt ein paar gute Beispiele, wo was gemacht wurde. Es gibt ein Open Code Portal, gerade für freie Open Source Software in der öffentlichen Verwaltung, opencode.de. Es wurde ein Zentrum der digitalen Souveränität gegründet. Das sollte gerade in den öffentlichen Bereich unterstützen, um freie Open Source Software anzuschaffen, zu verwenden und so Ausschreibungen so zu machen, dass man auch Souveränität erreicht. Das konzentriert sich jetzt nicht ausschließlich an Open-Source-Lösungen, sondern auch sonst datenschutzkonforme europäische Lösungen. Aber auf jeden Fall, Decendis hat Open-Source als ganz großen Schwerpunkt. Dann gehen wir etwas mehr zu diesem Teil-Technik. Was ist dann unsere Lösung? Der Purvo OS, unsere erstmals die Linux-Distribution. Es basiert auf Debian. Aktuell noch, also unsere Stable-Variante ist aktuell noch Debian 11 basiert, also wir sind da relativ konservativ. Haben wir auch Releases mit Debian 12, allerdings die sind für uns noch in Beta, also die meisten Kunden benutzen auf jeden Fall noch Bullseye. Und wir verbreiten das als Read-Only-Image. In einem vorherigen Vortrag von Herrn Monte hat er gesagt, ja, für Linux haben die zum Beispiel diese Image-Lösung jetzt nicht so attraktiv gefunden. Wir haben das für unsere Zwecke gut gefunden. Das hat immer diese, ob man Installer nutzt und automatisierte Installation von Pakete oder Image, haben beide unterschiedliche Vorteile und Nachteile. Auf jeden Fall, unser System basiert auf Images. Und wir machen eine neue Version normalerweise einmal monatlich. Und das wird in der Hintergrund aktualisiert, wenn man das definiert, dass ja, diese Schule kriegt jetzt einen neuen Image oder diese Organisation, wird runtergeladen und bei den nächsten Boot läuft dann das Neue. Und wir haben zusätzliche Softwarepakete als Ergänzung der Image, weil das Nachteil der Image ist eher, dass ja, wenn das alles irgendwie ganz fest ist, man möchte einfach ein paar Pakete zusätzlich installieren und das ist kompliziert. Wir haben so ein Overlay-File-System und das ermöglicht zum Beispiel Debian-Pakete auch direkt zu installieren auf den Image drauf. Die sind allerdings bei dem nächsten Reboot wieder weg. Also das ist eher so ein Entwicklungstool, was die Benutzer selber jetzt nicht machen. Aber dann gibt es diese Purvo-Pakete. Das ist eine eigene Lösung, also wo man dann diese Software die Debian-Pakete umwandeln kann, sodass die in unseren Image-Umgebung verbreitet werden können, entweder als Teil der Image selber, also in den Teil der Image selber machen, die Software am meisten verbraucht wird und dann zusätzliche Pakete, was man zusätzlich installieren kann, natürlich automatisiert von Verwaltung. Als Desktop haben wir GNOME 3, allerdings etwas angepasst, auch etwas ähnlicher zu Windows, weil der Windows oftmals doch in den Schulen mehr bekannt ist. Und da gibt es eine Auswahl von Lernprogrammen und andere Software, was in den Schulen häufig verwendet wird. Und mit zwei Gruppierungen für die gleiche Software haben man das klassische Werkzeuge, Büro, Grafik, Internet, was man in den Distributionen normalerweise findet. Aber dann haben wir das auch noch zusätzlich gruppiert nach Fächer wie Physik, Chemie, Biologie, wo man dann die Software findet, Lernsoftware, sagen wir mal für Physik. Und typischerweise in diesen Kategorien sind oftmals auch allgemeine Software. Wenn man ja, LibreOffice braucht man auch in fast jedem Fach, dann ist das dort auch in diesen Kategorien zu finden. Ich habe jetzt bisher von Purvo OS gesprochen. Es gibt eigentlich zwei Varianten, der Purvo OS und OpenSUSE OS, also genannt nach der Unternehmer in Finnland. Also der Purvo OS ist, was man auch alles runterladen kann, frei von Purvo.org oder GitHub. Das ist nur freie Open-Source-Software. In den OpenSUSE OS paketieren wir dann auch etwa proprietäre Software dazu, also hauptsächlich so Clients wie Zoom-Client und ein Chrome-Browser, die ermöglichen, beispielsweise in Zoom-Videokonferenzen teilzunehmen. Es gibt eine Lean-Variante von den OpenSUSE OS, auch ohne davon, und man kann wählen, welche Apps sind sichtbar und erstmals installiert und welche sind dann auch sichtbar in dem Menü. Da kann man das etwas steuern. Ist klar, in den OpenSUSE OS haben wir das unsere Branding- und Support-Info, entweder uns oder den lokalen Partner, und Purvo OS ist ohne diese kommerzielle Branding. Und ein wesentlicher Unterschied ist auch, dass in den OpenSUSE OS, das ist vorkonfiguriert für unsere Dienste, unsere zentrale Server in Finnland für Authentifizierung, Updates und sowas, und in Purvo OS hat das nicht. Also da muss man das eigentlich erstmals diese Infrastruktur da bauen. Und man kann es auch einem Gerät schon ausprobieren, aber um es vollständig zu nutzen mit der Verwaltung, muss man eigentlich die Serverinfrastruktur da auch aufbauen, um das wirklich zu verwenden. Und in OpenSUSE OS haben wir diese testete Releases und Purvo OS, wie normalerweise Open Source, ja, haben wir nicht das Support und Garantien oder dass man ohne. Dafür muss natürlich ein Vertrag angeschlossen werden. Wie läuft denn dann eine Installation eines Clients? Einfach ein ganz kurzer Überblick. Ich gehe jetzt nicht ganz tief in den Technik. Man macht entweder ein Netzwerkboot oder nimmt einen USB-Stick. Man loggt in ein Installationsprogramm mit Admin-Berechtigung ein. Nicht, dass alle einfach gleich was installieren können. Als Angaben gibt man den Schule und Hostname und den Gerätetyp, in den typischen Fällen entweder Laptop, also Laptop und Desktop sind es uns egal, oder ein FAT-Client. Das bedeutet, das alles liegt auf dem Server. Früher waren wir auch LTSB-basiert, das lag alles auf dem Server. Wir sind eigentlich von diesem Modell mehr weggegangen, weil für Videoanwendungen und die Geräte nach Hause zu nehmen, dann hat das mit dem LTSB einfach nicht geklappt. Deswegen installieren wir heutzutage normalerweise fast alle Geräte mit diese Laptop-Modell oder Desktop-Modell, dass das lokal installiert wird. Alle weiteren, dann wird das Gerät in den LDAP und das Purvo Web, das ist die Administrationsoberfläche, registriert und die Einstellungen, alle weiteren Einstellungen, Zugänge zu den WLAN-Netzwerken in der Schule, was ist der Softwareauswahl, alle möglichen anderen Einstellungen, die werden in den Web-Oberfläche konfiguriert und bei der Installation holt das Gerät alle die Einstellungen von dort. Und natürlich das Image selber. Bei den Image-Updates dann wird nur ein Diff-Datei heruntergeladen. Man kann es, die Clients können das zwischen auch mit Torrent beschleunigen und eben bei einem nächsten Neustart ist der neue Image da, alte ist als Backup vorhanden und so ist man mit dem neuen Image dann unterwegs. Also man kann auf jeden Fall bereits vorhandene PCs verwenden, wenn die einigermaßen modern sind. Wie ich sagen, so etwa 8 GB RAM und SSDs sind sehr empfehlenswert. Unterdessen wird auch einfach, auch wenn das System selber schon bootet, aber dann sind zum Beispiel viele Webseiten funktionieren nicht gut mit den Computern, die wesentlich unter diese Specs sind. Als Firma bieten wir auch hochwertige gebrauchte Laptops an, also Leasing-Rückläufer, meistens so 3, 4, 5 Jahre alt. Die werden natürlich gereinigt in den Hardware-Labor. Purvoice auf diesen Computer dann vorinstalliert und man kriegt die auch Dual-Boot mit Windows auf Wunsch. Es ist je nach Schule, manche wollen das, manche wollen es nicht. Und dann ist möglich, zusätzlich zu verwalten, Android- und iOS-Tablets, da haben wir Partnersoftware mit Relution. Also diese Verwaltung von iOS ist jetzt keine freie Software, sind die iOS-Tablets auch selbe. Also da läuft natürlich das Apple-Software, wo man das Purvo installieren kann, ist mehr oder weniger jede PC. Surface-Tablets kann man mit Purvo mal installieren, wenn man dort Purvo verwenden möchte. Einen iOS- und Android-Tablets versuchen wir es nicht. Dann gibt es noch eine zusätzliche Komponente, das ist der Purvobox Schulserver. Das bietet Dienste für die Clients in der Schulnetzwerk. DHCP, Internetzugriff, also diese Installation, Netzwerkboot und Home-Verzeichnis für jeden Benutzer und Klassenverzeichnisse, also dass die Klassen zusammen, innerhalb der Klasse kann man da zusammenarbeiten und Printendienste und noch ein paar weitere. Also es ist ein nützlicher Komponent, allerdings keine erforderliche Komponente. Also man kann es einfach eine Menge Laptops haben, ohne diese Schulserver und in dem Fall die authentifizieren gegen das zentrale Server durch den Internet. Die können da Updates auch direkt von den Hauptstelle holen. Also man kann auch ohne diese Schulserver unterwegs sein. Und als interessanter technischer Punkt vielleicht, das Server verwendet eigentlich das exakt gleiche Purvo OS Image als die Clients oder OpenSUSE OS Image. Das ist nur eine abweichende Rolle und etwas abweichende Konfiguration natürlich, um das als Server zu konfigurieren. Und normalerweise Server-Hardware anstatt ein Laptop. Aber prinzipiell, ich könnte einfach meinen Laptop hier einfach sagen, jetzt mache ich das als Schulserver und dann bietet das die Dienste an anderen Laptops an. Gerade vielleicht interessant in so einem Test-Setting, wenn man in der Schule irgendwie unterrichten möchte in ein Server-Client-Setting. Dann kommen wir zu Purvo Web, was mehrmals erwähnt wurde, aber wie schaut das so aus? Das ist ein Web-Interface für Geräteverwaltung, Nutzer- und Gruppenverwaltung, Steuerung des installierten Images und Softwarepakete, Einstellungen und Statistiken. Und das hat kein Datenbank-Backend, das hat ein LDAP-Backend, hat bestimmte Vorteile und Nachteile wiederum. Und eben diese Purvo Web ist mehr oder weniger Gesamtsoftware, also von uns entwickelt worden, aber steht in den GitHub unter GPL-Lizenz zur Verfügung. Und ja, erstmal zur Geräteverwaltung kurz. Also es gibt natürlich so viele Funktionalitäten. Ich gehe dann einen ganz kurzen Überblick darüber, was da gibt. Bei der Installation werden alle Geräte in diesen LDAP registriert und das Purvo Web ist quasi das Benutzeroberfläche für das LDAP. Und die Hardware-Daten von den Geräten werden immer beim Neustart automatisch aktualisiert. Also dann findet man da eine Liste von den Geräten, was da installiert wurden, was für ein Image die verwenden, Serial Number, wenn man dort dann draufklickt, dann sind die alle weiteren Daten, wie viel Speicher das hat, welche Prozesse und so weiter. Einstellungen und Software, wir haben so eine Dreischichtenmodell. Standardwerte ist na, dann Organisation, dann kommt der Schule und dann kann man anpassen auf Geräteebene. Also meistens wir vermeiden, die Einstellungen an den Geräteebene anzupassen. Das ist nur in seltenen Fällen sinnvoll, aber Beispiel, wo das sinnvoll ist, wenn man hat irgendein Gerät mit 4K-Display und alles ist zu klein, dann will man vielleicht die Skalierung der Schichtgrößen für diese Geräte anders einstellen als für andere Geräte in der Schule. Dann haben wir Nutzerverwaltung, also Verwaltung von Benutzerkontos und Gruppen. Und ich sage das gleich von vornherein, das ist jetzt keine Schülerverwaltungssoftware mit Personalien, Elternkontakte und so weiter, sondern wir importieren oder synchronisieren die Dateien von dort und in Puervo Web ist eigentlich nur minimale Personaliendateien. Da ist Vorname, Nachname, Klassenzugehörigkeit und ungefähr das war's. Und weil der Zweck ist eigentlich, das Nutzung des Systems einloggen dort zu ermöglichen. Die Bearbeitung von einzelnen Nutzerkontos ist zwar möglich, aber meistens arbeitet eher man mit Synchronisierung und Maßtools, Import-Export. Das hat auch mit dieser Skalierung zu tun. Wenn man die Schülerdaten eh schon irgendwo anders hat, dann will man die jetzt nicht hier irgendwo eintragen. Das muss natürlich in Massen verwaltet werden, weil sonst könnten wir natürlich nicht hunderte von Schulen haben. Also das ist nur ein Beispiel, wo man hat als importiert die Namen, dann kann man die Usernames generieren. Das ist normalerweise Vorname, Nachname bei uns und mit bestimmten Regeln natürlich ersetzen von den R und Ö und solchen Sonderzeichen. Dann wird Passwörter generiert und so weiter. Und es gibt natürlich auch Tools, wenn die dann zu den anderen, eine Klasse zu der nächsten Klasse gehen und so weiter. Weitere Funktionen in dem Puervo Web, Verwaltung von Schuladmins, also die zugreifen können an diesen Schülerdateien. Da kann man WLAN-Zugangsdaten eintragen, was dann verbreitet wird an diesen Computern, sodass die automatisch zu den WLAN-Netzwerken kommen, ohne dass man da irgendwelche Passworte eingeben muss als Nutzer. Eine laute Einstellungen heißt der Puervo Conf-System. Die, wie gesagt, typischerweise Organisation-Schule-Ebene eingestellt werden und dann werden die an allen Geräten dort verbreitet. Erstellung der Passwortlisten, Konfiguration der Drucker, was man da braucht, Statistiken etwa, welche Images sind in Nutzung und so, solche Funktionen sind da. Also ein relativ wichtiges Konzept, gerade für die Skalierbarkeit, ist die Hierarchie der Einstellungen. Organisation heißt bei uns beispielsweise eine Stadt. Und dann unterhalb dieser Stadt sind, oder Schulträger ist die Organisation und darunter gibt es diese einzelnen Schulen und unter den einzelnen Schulen sind Geräte. Und möglichst viele Einstellungen macht man dann einmal und, oder ändert dann auch für die gesamte Organisation. Für einzelne Schulen passt man manchmal davon ein, je nach den Bedürfnissen der Schule. Und dann für ein einzelnes Gerät passt man möglichst wenig Einstellungen an. Aber eben, also die Organisation hat auch grundlegende Einstellungen, die bis zu den Geräten gehen, ob beispielsweise ein Gastzugang erlaubt ist oder nicht. Ja, oder ob man nur mit diesem Benutzerkonto einloggen darf oder kann man auch als Gast nicht reinklicken. Und das kann man beispielsweise in den Organisationen verbieten, aber ein paar Schulen dasselbe wollen, können das erlauben oder andersrum. Oder in Image Updates ist ein anderes Beispiel, hier es gegeben habe. Wir können eine Standardversion für die gesamte Organisation wählen von dem Image. Dann, wenn eine neue Release von uns kommt, macht man das vielleicht erst für eine Schule. Das wird von den allen Geräten in einer Schule dann verbreitet. Testet man ein paar Tage, schaut gut aus. Dann macht man das als Standardwert in der Organisation. Das heißt, alle anderen Schulen updaten sich automatisch. Und dann vielleicht jemand möchte probieren, das neueste Entwicklungsversion der Image, das macht man dann nur für ein einzelnes Gerät, ohne dass das die anderen Geräte in der Schule stört oder woanders. Ja, dann ein paar Worte zu Cloud-Dienste. Wie wir alle wissen, in den letzten Jahren hat diese Anfrage nach Cloud-Diensten schlagartig explodiert. Und viele Schüler benutzen unterschiedliche Dienste sowieso bereits privat und Lehrer natürlich auch. Es gibt kostenlose und günstige Angebote von multinationalen Firmen wie Google Education, werden auch oft angenommen und wir sind jetzt auch nicht dagegen. Also wenn wir denn jemanden benutzen möchte, bieten wir natürlich an, ja, über die Synchronisation mit diesen Diensten auch, man kann die Benutzerkontos dann auch mit dem Google synchronisieren, dass man da reinkommt mit den gleichen Kontos. Aber es gibt dann auch Glück, freie Software-Alternativen und Interesse, auch Dienste auf freie Software-Basis zu machen. Auf den rechten Seite seht unsere Oberfläche da in Harz, also da in den Dateien ist Nextcloud dahinter und da ist auch Collabora implementiert. Webmail, Videos, Jitsi, also die Dienste, was man da, da als in Cloud-Format bietet, zusätzlich zu diesen Puro Web und die Geräte und was da lokal ist. Noch ein Gesamtbild von diesen Organisationen und Schulen. Wir haben einen LDAP Master in Finnland, also mindestens bisher ist das in Finnland. Das kann sein, dass wir irgendwann mal einen LDAP Master für die deutschen Kunden in Deutschland haben werden. Und unter diesem Master sind die alle Organisationen, typischerweise eben Schulträger. Und unter diese Organisationen sind dann die einzelnen Schulen eingeordnet. Und überall, ja, jeder Schüler und Lehrer und hat ein eigenes Benutzerkonto, Authentifizierung läuft gegen diese zentralen LDAP-Server und dann Single Sign-On zu den Diensten, was da gibt. Da benutzen wir selber Kerberos-Tickets als technische Lösung. Und wenn man ein Konto hat, man kann mit diesem Konto auf jedem Gerät in der Schule einloggen. Also innerhalb der Schule, wo dieses Konto eingeordnet ist, kann man dann einloggen. Nicht in den Geräten von anderen Schulen. Aber die Kontos und Geräte können dazwischen die Schulen verschoben werden. Wenn ein Schüler geht von innerhalb, zum Beispiel ein Schulträger, geht von einer Schule zur anderen, kann man das Konto einfach dort verschieben und dann hat diese Berechtigung in den Geräten dort in eine andere Schule. Und es gibt einzelne Fälle, wo Lehrer zum Beispiel in mehreren Schulen tätig sind, das kann man dann auch lösen, dass die in diesen Schulen einloggen können. Und man kann die Geräte dann auch personalisieren. Dass normalerweise hat man mit diesem Konto keine Admin-Berechtigung in den Geräten, aber wenn man Geräte personalisiert, man sagt, okay, das ist ein persönliches Gerät für dieses Konto, dann bekommt man Admin-Berechtigung auf dieses Gerät. Und eine, was sehr häufig bei uns benutzt wird, also wir haben ein Konzept, dass Lehrer können Passwörter die Schüler ändern. Also jeder hat so ein Passwort, aber nicht, dass das den Unterricht, den Anfang, da sind ein paar Leute, ach, ich habe mein Passwort vergessen, da muss man jetzt keinen IT-Support holen, da kann der Lehrer einfach ein zum Beispiel ganz einfaches Passwort setzen, dann ändert der Schüler, Schülerin dann wieder ihren Passwort und dann geht der Unterricht weiter. Der Schulserver hat Verzeichnisse, also eigene Home-Verzeichnis für jeden Nutzer, Klassenverzeichnis für jede Klasse und dann haben wir so besondere Verzeichnisse, zum Beispiel Hausaufgaben oder sowas abzugeben, wo dann die Schüler nicht direkt sehen, okay, was hat jemand anderes abgegeben, die haben dort nur Write-Berechtigung zum Beispiel und Lehrer können das dann auch lesen. Und Lehrkräfte haben allgemein Zugriff zu allen Verzeichnissen, die Schüler in ihren eigenen Klassenverzeichnissen. Automatische Backup laufen, auch aktuell auf jeden Fall noch nach Finnland. Könnte man natürlich auch in Deutschland ein Datencenter machen. Bisher haben wir Datacenter in Finnland. In diesem Bunker, was da steht, dahinter sind die Servers. Und als Cloud-Angebot ist noch zusätzlich ein Nextcloud-Speicher, das genau auch die Backups dort laufen und eigentlich das gesamte Service läuft in den gleichen Datacenter. Als Überblick, wie läuft eine Inbetriebnahme einer Schule? Erstmal macht man natürlich ein Vorgespräch, man sammelt Informationen, Dokumentationen, was ist da vorhanden, Geräte, was haben Sie für Dateien, haben die schon viel, was übertragen werden müsste in ein neues System? Oder fängt man irgendwie von Null an? Zugangsdaten für beispielsweise Netzwerkswitzis, Softwarewünsche. Und dann kann man schon im Voraus vorbereiten, man nimmt die Benutzerdaten auf das Schülerverwaltungssystem und importiert das in PuroWeb. Man erstellt die Kontos, sodass die bereits zur Verfügung stehen, gleich wenn irgendwas installiert wird. Dann gehen wir zu der Schule vor Ort oder der lokale Partner, lokale Schul-IT-Team geht in der Schule vor Ort. Und das dauert dann normalerweise 2 bis 3 Tage. Auf jeden Fall, man fängt an mit der Installation der Schulserver, ein Netzwerk zu konfigurieren mit den benötigten WLAN, VLANs und sowas. Und dann installiert man die Clients, Laptop, Desktop zum Tablets. Man konfiguriert dann die anderen Geräte, da gibt es oftmals Displays in dem Netzwerk, wie geht das Screensharing in den Klassenräumen, Drucken und weitere Geräte, das alles zu testen und Einführung für die Lehrkräfte. Also manchmal, wenn das eine ganz kleine Schule ist, kriegt man alles irgendwo in einen Tag hin, aber typischerweise so 2-3 Tage braucht man schon dafür, weil man muss trotzdem, je nachdem auch wie viele Leute da sind, um das zu machen. Aber man muss trotzdem in jeden Klassenraum durchgehen, schauen, dass die großen Bildschirme oder Beamer da funktionieren und so weiter. Danach kommt man zu den Phasen Support und Fernwartung. Also danach, wenn man da erst einmal vor Ort in der Schule war, das Ziel ist, dass man möglichst wenig oft in der Schule dann immer wieder neigehen muss. Also dann viele Probleme können mit Fernwartung gelöst werden, natürlich immer mit dem Einverständnis von den jeweiligen Nutzern. Man sagt, ja, darf ich zu diesen Geräten jetzt von Ferne einloggen und schauen, was da ausschaut, wie das da ausschaut und was ist das Problem, was können wir lösen. Hier ist einfach ein Beispiel eines Schulnetzwerks. Haben wir natürlich eine Netzwerkinfrastruktur, rote Firewall, die Schweiz ist, und normalerweise konfigurieren wir da verschiedene VLANs, also eine VLAN für Purvo-Clients und auch beispielsweise die Displays sind in den gleichen VLAN, sodass das Screensharing von den Geräten und den Displays funktioniert. Und die Printers und so weiter sind in diesen gleichen VLAN. Und dann gibt es vielleicht einen Gast-VLAN für die Geräte, die die Schüler selber mitbringen, Smartphones und so weiter, wo man nicht den direkten Zugang zu allen, die gesamte Infrastruktur hat. Also verschiedene Clients sind dann zum Beispiel der Schüler-Laptops mit Purvo. Da können vielleicht Tablets mit iOS da sein und die können verbinden mit dem Netzwerk, entweder mit einem Wireless WLAN oder auch natürlich mit einem festen Netzwerk. Und dann gibt es diese Purvo-Box Schulserver, die diese Dienste innerhalb des Netzwerks anbietet. Was sind dann die wichtigen Punkte jetzt für Skalierbarkeit? Eine ist natürlich einfache und schnelle Installation der Clients. Das muss, sagen wir mal, innerhalb weniger Minuten laufen. Und ist auch so. Also das ist nur die Image und alle Einstellungen kommen zentralisiert. Was für die Skalierbarkeit und gerade Support hilft, ist, dass das gleiche Image passt praktisch für alle Geräte, außer dann diese Tablets. Und ja, da ist natürlich, dass Linux-Kernel so umfassende Hardware-Support direkt hat, ist enorm hilfreich. Man braucht jetzt meistens auch mit sehr unterschiedlichen Marken und so keine extra, man braucht vielleicht ein paar Konfigurationsparameter, aber nicht irgendwelche andere Software, andere Images und so weiter. Was wir dann selber dann machen, wenn Leute von uns Hardware kaufen, wir schränken unsere Auswahl an wenige geprüfte Modelle, haben hauptsächlich HP Elite Books und so. Und dann kennen wir das natürlich sehr gut, wenn irgendein Gerät kaputt geht, das geht in ein Labor, dann kann man die Komponente tauschen und dann ist es wieder gut benutzbar. Aber generell läuft das genauso gut, wenn man irgendwelche andere Marken hat. Das ist jetzt nicht, dass HP irgendwie besser wäre als andere Marken. Da haben wir gute Quellen, die zu anzuschaffen. Aber wenn die Schule bereits Laptops von IBM, Acer, Lenovo, was auch immer hat, die laufen genauso gut. Es ist einfach für das Hardwareverkauf macht das Skalierbarkeit einfacher, dass wir jetzt nicht irgendwelche 50 verschiedene Modelle haben. Diese Einstellungshierarchie, was ich schon erwähnt habe, das ist sehr wichtig für die Skalierbarkeit, dass wir nur bei Bedarf abweichende Einstellungen für einzelne Geräte haben, dass das überwiegend an den Organisations-Schulträgerebene läuft und dann vielleicht auf Schulebene noch macht man einige Anpassungen, aber die Geräte selber sind dann gleich. Fernwartung, natürlich immer mit dem Einverständnis der Nutzer, da kann man einloggen und wenn da ein Problem gibt, dann muss nicht immer jemand vor Ort. Rustdesk, VNC, also das typische Open Source Tools, was wir da verwenden. Und SSH natürlich für Server-Sachen und Automatisierung und Maßtools, gerade für die Nutzerverwaltung und auch das Infrastruktur zu verpflegen, weil wie macht man irgendwelche Massenoperationen, da sind auch bei uns Beispiel Ansible sehr viel in Benutzung, dass wir das möglichst viel automatisieren können als Betreiber. Dann kommen wir zu den Herausforderungen, jetzt gerade in der schulischen Umgebung. Eine ist IT-Kenntnisse. IT wird zu oft einfach zur Verfügung gestellt, Entscheidungen manchmal von oben. Lehrkräfte fühlen sich unsicher und wenig unterstützt. Darüber kommt aus der Bedarf und Nutzung der IT war jetzt stark zwischen den Schulen. Was bei uns vielleicht hilfreich ist, und das ist natürlich unabhängig von welchem System man da hat, was bei uns dann hilft, wenn man schaut, beispielsweise in Image-Statistiken, welche Geräte haben wirklich die Updates geholt, wenn da mehr oder weniger wie hier in diesem Bild, fast alle Geräte haben den neuesten Image, außer die paar Entwicklungsversionen, schaut alles gut aus. Wenn da jetzt irgendwie sehr viele veraltete Images in Benutzung sind oder in der Oberfläche, das sagt vielleicht, aha, sind die Geräte vielleicht irgendwo in der Ecke liegen geblieben, dass die tatsächlich nicht benutzt werden. Dann kann man vielleicht die Schulen auch kontaktieren, fragen, ob alles in Ordnung sei oder so. Die Lösungen sind eigentlich natürlich zuverlässige Geräte, Software und Dienste und Weiterbildungen für Lehrkräfte. Also oftmals liegt das einfach daran, wenn irgendwo nicht benutzt wird, dann die wissen, wie man das nutzen soll. Eine weitere Herausforderung sind digitale Identitäten. Wenn wir haben zwei Macs, musste man es auf Klasse 1a, ja, die kann man erstmals voneinander gut trennen. Aber dann ist der Jahreswechsel, eine geht in der gleichen Schule auf Klasse 2a und eine andere geht zu einer anderen Schule auf Klasse 2b. Wie kann man dann trennen, welche Max-Muster man ging wo? Was macht man mit den Dateien, was der da gespeichert hat? Und eben, wir haben möglichst wenig Personalien gespeichert. Wir haben dort jetzt nicht gespeichert, was ist der Geburtsdatum und so weiter. Wir haben natürlich ein ID in der Powerwall-Umgebung selber, aber wie verbindet man das? In Finnland haben wir so eine Lern-ID, das ist eine nationale ID. Da kann man darauf eine Basis synchronisieren. Die kennen sich selber, okay, ich habe diese Learner-ID und dann können die das auch sagen im Zweifelsfall. Das haben wir bis in Deutschland nicht. Da wäre eine Steuernummer, aber darf man nicht verwenden oder was auch immer. Das ist sehr unterschiedlich auch in den Bundesländern. Ja? Also das ist so eine Herausforderung, wo wir nicht eine direkte Lösung haben. Ja? Andere Herausforderung, wo sind die Dateien? In Anfang, als wir hatten LTSP basiert, das war immer auf dem Server, das war einfach. Heutzutage gibt es auch mehrere Orte, wo man die Dateien speichern kann. Man kann die in den Cloud speichern, man kann auf den Schulserver speichern. Dann ist das lokal auf den eigenen Rechner, sind vielleicht noch Dateien auf den USB-Stick. Und das führt immer wieder zu Verwirrung. Ja? Und vor allem bei geteilten Geräten ist dieser lokale Speicher ungeeignet. Man kann es allerdings schlecht komplett abschaffen, weil dann würden die Programme nicht gut nutzen, weil die irgendeine temporäre Datei trotzdem dort speichern wollen. Ja? Man muss eigentlich nur mit Schulungen, Dokumentation vorgehen, empfehlen, bitte Ihre Dateien in diesen Home-Verzeichnis auf den Server speichern oder in den Klassenverzeichnis und dann findet man es wieder. Und man muss natürlich, ja, ja, es ist eine gute Möglichkeit, also man würde das quasi synchronisieren, auch von den Geräten und den Schulserver. Aber wenn das ist im Prinzip auch ein guter Ansatz, aber wenn ja, die Netzwerkverbindung geht weg, ist es synchronisiert. Also die sind schon, haben wir auch überlegt, aber aktuell läuft bei uns jetzt keine automatische Synchronisierung zwischen die Geräte und Server, weil andererseits gerade die temporären Dateien, was die Programme da schreiben, die wollen die eigentlich dann eher reinigen und nicht, dass die auf dem Server liegen und möglicherweise dann Probleme verbreiten auf dem nächsten Gerät oder so. Weil manchmal sind die Daten auch gerätespezifisch und die dürfen natürlich auf dem Gerät dann liegen, ja, wenn da ein Hostname steht. Also es könnte eine Lösung sein, bringt allerdings andere Probleme mit sich. Und auf jeden Fall muss man berücksichtigen, Leute und Schulen haben unterschiedliche Arbeitsweisen. Integrationen. Erstmals die Nutzerdateien und Verwaltungssoftware. Es gibt viele Schnittstellen, Formate und APIs. Mit ein paar haben die dann eine Synchronisierung, dann läuft das ziemlich automatisch. In Finnland ist es zum Beispiel eine relativ Monopole-Position. Da haben wir natürlich einfach das Interaktionsstelle eingebaut. Aber wenn man sonst hat von einem anderen Hersteller der Schülerverwaltung, dann geht das natürlich mit dem CSV-Import-Export fast überall. Es ist keine ideale Lösung. Eine andere Ebene ist dann der Zusammenspiel von den Komponenten der Cloud. Also Single Sign-On sehe ich nur als erster Schritt. Dann gerade wie ist das Gruppenberechtigungen, tiefere Integrationen. Man schickt ein E-Mail und möchte die Sachen teilen, die eigentlich in der Cloud liegen und sowas. Also da sind schon Entwicklungen auch bei uns und auch allgemein in den Open Desk ist ein interessantes Beispiel davon. Aber da ist auch viel zu tun noch, dass das wirklich bequem läuft. Was sind dann die Lösungen? Ja, Standards verwenden, verwördern. Es ist einfach harte Entwicklungsarbeit. Vielleicht Partnerschaften gerade mit diesen, die andere Software herstellen. Hier könnte auch der Community ganz gut sein, dass wir dann auch mehr aktiv mit der Community werden. Da diese werden vielleicht so Komponenten, was man teilweise auch ihnen gut entwickeln kann. Das sind diese Schnittstellen oder Integrationen. Noch ganz kurz, ich bin schon fast am Ende der Zeit, also die finnische Prüfungsumgebung Abiti, das ist eine offizielle Umgebung für die Abschlussprüfung in Finnland, ist Linux-basiert. Die Idee ist dort, das wird auf den eigenen Laptop oder sowas ausgeführt, mit einem USB-Stick gebootet und dann macht man die Prüfung. Also es kann auch eine separate Partition vorinstalliert sein, wie das bei unseren Systemen sind. Auf jeden Fall ist das eine Motivation gewesen, seit fast 10 Jahren schon Linux-kompatibel Hardware zu kaufen. Das ist natürlich eine gute Grundlage, da mit den Open-Source-Lösungen da auch dann auf das Hauptsystem dran zu kommen. Die sind jetzt gerade dabei, das zu erneuern. Die nächste Version wird in einer Serverumgebung als Container laufen und dann wird quasi gesagt, dass diese Client-Betriebssystem, sei das Apple oder Windows oder Purvo oder sonst was, muss eine gesicherte Prüfungsmodus anbieten. Und der Abiti, mindestens Abiti 1, ist keine freie Software, natürlich basiert auf Open-Source-Komponenten, was die selber entwickelt haben, ist nicht frei, aber da wird jetzt gerade überlegt, das kann sein, dass der Abiti 2 als Open-Source veröffentlicht wird, das wissen die noch nicht. Auf jeden Fall, das ist vielleicht noch ein komplett getrennt von diesem Purvo-System in sich, aber vielleicht interessant zu wissen. Und damit sind wir eigentlich am Ende, beziehungsweise über die Fragen, da sind die URLs, also der Code ist der Purvo OS, die Pakete und auch das Purvo Web. Und ja, ich bin hier für die Fragen und unsere Country Manager für Deutschland, Jorma, ist auch hier anwesend, wenn jemand auch danach auch Fragen hat, ja. Vielleicht ein paar Fragen haben wir Zeit und dann, glaube ich, ist es Mittagspause als nächstes oder wie ist das? Gibt es Fragen?
Hallo. Ich habe drei
Fragen. Hallo. Ja, aber kurz auf Mikrofon warten. Ja.
Hallo, Arthur.
Ja.
Ich habe drei Fragen zum Inhalt und zwar hatte der Juha bereits auf der FOSDEM 2020 die fehlende Community bemerkt in seinem Vortrag.
Ja.
Und nur die Frage, was hat sich mittlerweile getan in Bezug auf Codebeiträge, Forum, Doku oder so?
Da hat es sich leider nicht ganz so viel getan, also in der Community, also die Entwicklung ist schon weitergegangen, also der neue Code ist schon alles da. Aber so richtig aktiv und den Community zu aktivieren, sind wir es nicht geworden. Ja? Und da sind schon Lücken in der Dokumentation, das kann ich so zugeben.
Okay. Dann hast du in einem der ersten Folien den Vorteil von Open Source genannt, wie dass man halt kein Hersteller-Login mehr hat. Und du hattest dann den LDAP-Master vorgestellt in Finnland. Gibt es denn mittlerweile ein unabhängiges LDAP-Master und vielleicht auch lokale Partner?
Aktuell haben wir keine unabhängigen lokalen Master zu bieten. Also er sagt, LDAP-Server installieren, aber das ist jetzt gerade das Infrastruktur aufzubauen, also das komplett unabhängig, das Gesamtsystemkonzept herzustellen, ist relativ aufwendig und wie gesagt, da gibt es Lücken in der Dokumentation. Auf jeden Fall, das ist auch ein grundsätzlicher Vorteil von Open Source, wenn ein Hersteller wirklich nicht mehr da ist, kann man trotzdem verwenden. Natürlich solche Abhängigkeiten wie eine zentrale LDAP-Server sind riesige Komponenten auch in diesem Bereich. Aber man hat trotzdem eine bessere Möglichkeit, mit den Open-Source-Lösungen dann eine alternative Anbieter finden, der das dann aufbaut und das auch anbietet.
Aber es gibt eben noch keine Alternative.
Aktuell gibt es dann keinen direkten Alternativ zu uns in dem Bereich, nein.
Okay, dann habe ich noch eine Frage. In Berufsschulen wird ja viel proprietäre Software verwendet, die nur unter Windows tut.
Ja.
Gibt es da mittlerweile eine Sache, die dann Windows Active Directory und Roaming Profiles und solche Sachen unterstützt?
Also in den Berufsschulen, das ist auch für uns auch eine Herausforderung, dass die kommen oftmals, ja, die müssen das zum Beispiel Word und Excel und sowas benutzen, weil da in den Prüfungen läuft mit diesen Software ja, das müssen wir meistens dann schon mit den Windows-Lösungen anbieten. Beispielsweise durch Citrix kann man das dann lösen, dass man eigentlich die Systeme laufen mit Purvo und man benutzt auch LibreOffice in der Berufsschule, soweit man möchte, aber dann in der Citrix-Umgebung kann man dann diese Microsoft-Programme nutzen und bezahlt man natürlich auch dann die Lizenzen dafür oder andere Windows-Software. Also für andere Windows-Software, wie oftmals vorkommen, da wir wollen diese Lernsoftware, wir haben so eine Lizenz dafür und das läuft unter Wein, das kann man schon einbinden in unseren System und für diese Schulen auch installieren. Aber zum Beispiel bei Microsoft-Produkten funktioniert diese Wein-Lösung jetzt nicht gut.
Also so, wenn, sag mal, hatte das mal eine technische Berufsschule, die wo CAD und solche Sachen auf dem Desktop direkt laufen müssen, dann komme ich ja, sag ich mal, um so eine Active Directory-Geschichte nicht rum.
Ja, dafür gibt es dann auch die Möglichkeit für Dual Boot. Also das ist dann eine andere Möglichkeit als der Dual Boot oder Citrix. Okay. Die zwei. Okay, ja, da wäre noch eine Frage. Ja.
Du hast ja schon angesprochen, das ist ja nicht ganz unproblematisch mit unterschiedlichen Regulierungen, unterschiedlichen Bundesländern in Deutschland.
Unterschiedliche,
ja. Regulierung, ja. Genau, das ist ja immer generell ein Problem, wenn es um Bildung in Deutschland geht. Aber wie ist jetzt so die Akzeptanz in Deutschland? Also ich meine, interessieren sich viele Schulen dafür? Habt ihr da ein großes Wachstum zu verzeichnen oder wie ist das?
Also ich würde sagen, wir haben jetzt in Deutschland ein gutes Anfang. Wir haben vor 3 Jahren in Sachsen-Anhalt angefangen mit erstmals ein paar Pilotschulen und daraus jetzt in dieser Rahmenvertrag in Harz geworden, etwas mit Neborg. Aber ich glaube, da ist so eine Nachfrage da, aber wir haben jetzt auch keine Explosion gesehen, dass ja jetzt dann schlagartig sehr viele Anfragen kamen. Da wird unsere deutsche Niederlassung auch sicherlich helfen. Dann können wir hier auch ein Team besser aufbauen, dass wir auch das wirklich so anbieten können. Akzeptanz ist sehr unterschiedlich. Also es gibt auch sehr viele, die dann auch schon bereits eine Lösung gefunden haben, egal sei das mit den Apple-Geräten, sei das mit Windows-Geräten, die sind zufrieden damit. Dann ist das auch gut so, dann können die in der Schule gut arbeiten. Aber ich glaube, das ist immer noch, es gibt viele, die nicht zufrieden mit den aktuellen Lösungen sind, haben vielleicht sogar fast gar keine oder eine ganz veraltete Lösung und das sehen ja als die Möglichkeit, da reinzukommen.
Eine Sache, die ich nicht ganz verstanden habe.
Akzeptanz in Finnland ist relativ groß, das sehe ich schon. Also da ist es dann, sehr viel läuft in den Web und das ist die Tendenz und dann, was ist dann das Betriebssystem? Das muss zuverlässig sein, dass das läuft und man kriegt Support, wenn man das braucht und dann wird das akzeptiert.
Genau, also zum Thema Support nochmal ganz kurz eine Frage. Also der Support, sage ich jetzt mal, die Administration kommt zu 100% von euch oder müssen die Schulen selber auch irgendetwas jetzt leisten in der Hinsicht?
Okay, also das sind dann verschiedene Konzepte. Das hatte ich jetzt nicht in den Slides, aber in Finnland haben diese Modelle, dass eigentlich alles von uns kommt. Die haben auch eine Supportnummer, die können das anrufen, wir lösen das Problem da. Normalerweise aus der Ferne, wenn es nicht geht, dann fahren wir selber vor Ort. In Deutschland arbeiten wir zusammen mit den lokalen Partnern, beispielsweise mit den Hartz-Schul-IT und die bieten diese Support an und wir stehen der Unterstützung für denen zur Verfügung. Also die Schulen kontaktieren das lokale Team und wir haben natürlich einen Vertrag mit dem lokalen Team. Und in der Schweiz ist nochmal ein anderes Konzept, da macht der örtliche Anbieter eigentlich praktisch alles und die kriegt nur irgendwie das Updates von uns und sonst wenig. Also es gibt verschiedene Modelle, wie man das aufbauen kann. Genau.
Sind die Homes in irgendeiner Form verschlüsselt mit QuietFS oder sowas?
Sind die welche?
Ja. Die Homes der einzelnen Schüler oder Lehrer?
Die sind nicht verschlüsselt. Verschlüsselung ist eigentlich auch etwa eine Herausforderung. Gerade bei geteilten Geräten ist das jetzt nicht so einfach, Verschlüsselung sinnvoll zu implementieren, wenn man hat irgendwie ein Gerät und das wird möglicherweise von 100 verschiedenen Leuten benutzt. Und in dem Fall haben wir da keine Verschlüsselung. Eher dann eine Empfehlung, das alles auf den Server zu speichern. Man könnte zum Beispiel mit VeraCrypt oder sowas irgendeine Partition dazu implementieren mit Verschlüsselung, weil da sind wir selber dabei, zu schauen, wie könnten wir das Verschlüsselung wirklich anbieten und einbinden, sodass das wirklich benutzerfreundlich ist.
Naja, QuietFS würde sich da ja zum Beispiel anbieten.
Ja.
QuietFS würde sich da anbieten.
Ja. Auf jeden Fall aktuell gibt es nicht, aber ich merke das, notiere das und schaue das vielleicht auch an.
Genau, da könnte der Key ja dann irgendwie im Kerberos dann mitliegen und dann als Ticket rausgegeben werden oder irgendwie sowas.
Ich habe mal eine Frage zu der Lösung, die ihr da im Harz implementiert habt. Wir kommen jetzt aus dem Harz, meine Tochter nutzt das beispielsweise auch.
Ja, haben wir ja.
Die Lösung. Und es ist trotzdem so, dass der Sohn von meinem Kollegen in Halberstadt beispielsweise da auch wieder was ganz anderes nutzt und die da auch in der Cloud von Microsoft da ihre M365-Konten haben müssen und so weiter. Wie sieht es denn aus? Wie ist das jetzt fakultativ freiwillig oder wird so eine Lösung dann auch umgesetzt? Weil wir kriegen da auch im Harz selber relativ wenig Informationen drüber. Lustigerweise, das wird jetzt von den Schulen auch nicht so offen kommuniziert oder dass man da viel Informationen direkt bekommt, weil die Lehrer dann teilweise selber auch nicht wissen, was da genau dahinter steckt. Oder die haben dann halt ihre Telefonnummer da bei der Schul-IT des Landkreises.
Ja.
Wird das da generell nochmal umgesetzt, also für
alle welche Schulen, wird umgesetzt?
Ja. Eure Lösung, wird die generell nochmal umgesetzt oder können die Schulen da trotzdem beliebig ihre Sachen da frei wählen und ist es da
Also es gibt einen Rahmenvertrag, dass man nicht neu ausschreiben muss. Ich glaube, die Schulen sind, soweit ich weiß, immer noch frei, was anderes auszuwählen. Und ich weiß nicht, ob der Jorma das besser beantworten kann.
Ja, ich meine, eigentlich, dass von der Preis eine Lösung haben natürlich existierende Lösungen und momentan manche sich leichter, manche da ein bisschen schwieriger, neue Systeme entgegenzunehmen. Aber prinzipiell ist das die Zielsetzung, das wird für sämtliche Schulen eingesetzt.
Ja. Also nochmal auch in den Mikrofon, also das Ziel ist, dass für sämtliche Schulen eingesetzt wird, aber natürlich wird berücksichtigt, wenn die Schulen bestehende Systeme haben, die werden jetzt nicht alle gleichzeitig umgesetzt, einige wurden so umgesetzt, aber nicht alle genau. Und da arbeiten wir natürlich auch noch daran, dass wir das auch noch besser einbinden mit den Einführungen, Weiterbildungen und so weiter, sodass das dann auch gut ankommt.
Nochmal eine zweite Frage, dieses Projekt da im Harz jetzt bei uns, ist das für Deutschland jetzt eines der größeren oder
wichtig? In dem Fall, das ist eines der größeren Projekte, also natürlich jetzt deswegen haben wir auch diese Niederlassung in Deutschland gegründet, dass wir hier besser auch ähnliche Projekte und sowas gut machen können, aber bisher ist das in Halberstadt schon eine der, Halberstadt oder Landkreis Harz ist so ein quasi neuer Standbein und der erste größere Projekt in Deutschland, ja.
Ja, danke und auch nochmal großes Lob an euch, dass ihr das macht bei uns. Ich bin da ein sehr großer Befürworter von Open Source, auch in dem Bereich.
Ja, vielen Dank. Ja.
Müsste das auf eurer Hardware laufen oder könnte man den zum Beispiel auch virtualisieren?
Also der Wagner Schulserver, muss das auf unserer Hardware laufen oder kann man es virtualisieren? Also technisch kann man es virtualisieren und natürlich irgendeine andere Hardware wählen. Bisher haben wir in unseren Konzepten so gehabt, dass der Schulserver von uns kommt. Mindestens mit den Verträgen, mit den Open Source ist es so gewesen, aber da ist jetzt keine technische Grund, warum das genau bei unseren Server, die sind halt ganz normale Hardware und das würde in eine virtuelle Maschine laufen. Wie gesagt, der Schulserver ist eigentlich das genau gleiche Image als die Clients. Ich könnte prinzipiell dieser Gerät auch als Schulsurfer wandelt in quasi in wenigen Minuten, wenn ich das Konfigurationsapparat hätte. Ja, so ist das dann jetzt ein Server. Okay, vielen Dank. Also wir, ich und Country Manager Jorma sind wir auch hier, wenn jemand noch nachher Fragen hat. Aber auf jeden Fall, vielen Dank für Zuhören.